Ich möchte zum Beginn noch einmal beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Ja, Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass dein Sohn am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Ich danke dir jetzt auch für die Möglichkeit, wieder hier zu sein. Ich danke dir, Vater, dass wir in dein Wort schauen dürfen, dass wir fortfahren dürfen in der Jesaja-Reihe. Ich bitte dich, schenk du mir Weisheit, dein Wort so weiterzugeben, dass dein Name verherrlicht wird, dass dein Name groß gemacht wird. Und ich bitte dich, schenk uns offene Ohren, schenk uns offene Herzen, lass dein Wort in uns Veränderung bewirken und deinen Namen groß machen. Amen. Ich danke dem Franz, dass er letzte Woche für mich eingesprungen ist. Ich habe die Woche meine Notarztbekleidung bekommen. Dann habe ich die angezogen und meine Frau hat ein Bild davon gemacht. Und da habe ich mir das angeguckt und habe ich gedacht, Junge, wenn so ein Notarzt kommt, dann läufe ich gleich wieder nach Hause. Aber ich sah schrecklich aus. Naja, ich möchte euch heute etwas erzählen aus meiner Zeit in Israel. Und zwar war ich ein halbes Jahr nach meinem Abitur in Israel für ein halbes Jahr und habe dort eins ganz besonders genossen, nämlich die Schabbatabende. Und es gab einen Bruder in der Gemeinde, ein jüdischer Bruder, der dieselbigen immer in seinem Haus veranstaltet hat und er hat die Türen für alle offen gehalten, also jeder durfte kommen. Er war ein ehemaliger Berufsmusiker und er hat mit seinen gesanglichen musikalischen Beiträgen immer eine ganz besondere jüdische kulturelle Atmosphäre geschaffen. Ja, die Stimmung war gut, das Essen, das war reichlich, der Wein, der war lieblich und auch die Botschaft war meist interessant und sehr tiefgründig. Und an einem dieser Abenden war das Thema folgendes: die Rolle der Namensgebung und deren Bedeutung im jüdischen Kontext. Ich muss ehrlich sein, davor habe ich mir wahrscheinlich wenig Gedanken darüber gemacht, was mein Name bedeutet. Ich weiß, mein Vater wollte mich Otto nennen. Ich bin ganz froh, dass meine Mutter sich durchgesetzt hat. Ganz anders im Judentum. Ja, dort wird dem Namen und seiner Bedeutung eine ganz große Rolle zugeschrieben. Sie sind nicht nur ein Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer Familie, zu einer Gemeindetradition, sondern werden darüber hinaus häufig als Vorzeichen oder als Botschaft für den Lebensweg betrachtet. Natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass auf einen positiven Namen, auf eine positive Botschaft auch ein entsprechendes positives Leben folgt. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien ihr euren Nachwuchs benannt habt oder benennen wollt. Bei uns hat es mitunter eine Rolle gespielt, was für eine Bedeutung der Name hat. Meine Schwiegermutter habe ich geärgert und habe immer gesagt, wenn es ein Junge wird, dann werde ich ihn Nebukadnezar nennen. Das ist durchaus biblisch. Davon war sie weniger überzeugt, hat kräftig für ein Mädchen gebetet. Es ist Joela, Jahwe ist Gott draus geworden. Jesaja hatte weniger Freiheit bei der Namenswahl seiner Kinder. Sein erstes Kind heißt Shea Yashub, so vom Herrn beauftragt, übersetzt, ein Überrest wird umkehren. Das Ganze hat noch ein recht positives Vorzeichen. Aber zur Geburt seines zweiten Sohnes erhält er folgenden Auftrag und das ist Teil unseres Textes heute. Wir lesen heute Jesaja 7 bis Kapitel 9, dort die Verse 1 bis 6. Und ich möchte aus Jesaja 8, Vers 3 lesen und da heißt es: Und ich nahte mich der Prophetin und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach der Herr zu mir: Nenne ihn, bald kommt Plünderung, rasch Raub. Ja, stellt euch vor, wie sich das zum Mittagessen angehört haben muss. Bald kommt Plünderung, rasch Raub, kommt zum Mittagessen. Ja, guten Appetit, da dreht es dir gleich den Magen um. Wir sehen, Prophet zu sein bedeutete nicht nur den Titel zu tragen, sondern es bedeutete vielmehr Träger einer Botschaft zu sein. Und Jesaja macht es selber deutlich im Vers 18, im selben Kapitel, Jesaja 8, Vers 18. Siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, wir sind Zeichen und Wunder für Israel von dem Herrn, der Herrscher, der auf dem Berg Zion wohnt. Ja, es waren nicht nur Namen, sondern sie nahmen auch einen wichtigen Platz in Jesajas prophetischer Botschaft ein. Und auch in unserem heutigen Predigttext werden diese Namen und andere Namen eine zentrale Rolle einnehmen. Und wir wollen beginnen mit Jesaja 7, die Verse 1 bis 3. Jesaja 7, die Verse 1 bis 3. Und es geschah in den Tagen des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, da zog Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn des Remalia, der König von Israel, nach Jerusalem hinauf zum Kampf gegen es. Aber er konnte nicht gegen es kämpfen. Als nun dem Haus David gemeldet wurde, Aram hat sich auf dem Gebiet von Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Der Herr aber sprach zu Jesaja: Geh doch hinaus, Ahas, entgegen, du und dein Sohn Shear-Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfeldes. Uns wird in den ersten Versen der prophetische Kontext vor Augen geführt. Ja, die Rede ist von Ahas, dem König des Südreichs Juda, und er ist in einer bedrohlichen Situation. Das Brudervolk aus dem Norden, Ephraim, das Nordreich, hat sich zusammen mit dem König von Aram, Rezin, zusammengeschlossen und sie haben einen Komplott gegen ihn geschmiedet. Ja, was sie vorhaben, macht uns der Vers 6 sehr deutlich. Vers 6: Lasst uns gegen Juda hinaufziehen und ihm Grauen einjagen, das ist ihnen gelungen, und es für uns erobern und dort den Sohn des Tabeal zum König machen. Ja, mit anderen Worten: Ahas, deine Tage sind gezählt, Juda, dir droht Besatzung. Und auch wenn der erste Versuch, Jerusalem einzunehmen, nicht gelungen ist, gescheitert ist, so zeigt Arams dauerhafte Präsenz in Ephraim, dass weiterer Angriff droht. Und die Reaktion Ahas und die Reaktion Judas wird uns sehr bildhaft im Vers 2 veranschaulicht. Da hieß es: Da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Ich glaube, anschaulicher kann man Angst kaum beschreiben. Die Frage ist, wie konnte es so weit kommen? Dazu müssen wir in die historischen Geschichtsbücher reinsehen, die dazugehören. Und da ist das konkret 2. Könige 16 und 2. Chronik 28. Ahas, König des Südreichs, ein Mann aus der Dynastie Davids, sein Vorgänger, der Vater Jotam, sein Großvater Asaria, werden uns in der Bibel als gläubige Männer vorgestellt. Und auch von Hiskia, seinem Sohn, der uns wohl bekannt ist, lesen wir, dass er nach dem Herzen Gottes wandelte. Beste Voraussetzungen, will man doch meinen. Doch weit gefehlt, anstatt seinem Namen Ahas, was so viel bedeutet wie Gott hat ergriffen, alle Ehre zu machen und sich von Gott ergreifen zu lassen, neigt man dazu, Ahas vielmehr mit dem ähnlich lautenden Ahab zu verwechseln. Denn genau in dessen Fußstapfen folgt er. Wir lesen in 2. Chronik 28, 1b bis 4 Folgendes von Ahas: Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David, sondern er ging auf den Weg, auf den Wegen der Könige von Israel, ja, des Nordreichs. Auch machte er Gussbilder für die Baalim. Und er war es, der im Tal Ben Hinnom Rauchopfer darbrachte. Und er verbrannte seine Söhne im Feuer nach den Gräueln der Nationen, die der Herr von den Söhnen Israels vertrieben hatte. Und er machte Schlachtopfer und Rauchopfer dar, auf den Höhen und auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Wir stellen fest, Ahas steht seinem Namensvetter Ahab aus dem Nordreich im Nichts nach. Ja, in den Fußstapfen des Feindes im Norden führte ihn sein Fuß in Gottes Feindschaft. Und die Konsequenz auf diese Zügellosigkeit ist Gottes Zucht. Und wir lesen im selben Kapitel im Vers 5: Da gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs von Aram, und sie schlugen ihn und führten ihm eine große Menge Gefangen weg und brachten sie nach Damaskus. Und auch in die Hand des Königs von Israel wurde er gegeben, der ihm eine schwere Niederlage beibrachte. Ja, wir lesen, Gott selber hat diesen beiden Königen, den König aus dem Nordreich, aus Ephraim, und dem König Aram die Tore nach Juda geöffnet, um diesen König Ahas zu züchtigen. Und in 2. Könige 16 und 2. Chronik 28 wird sehr deutlich beschrieben, wie Juda herbe Verluste einfährt, von allen Seiten bedrängt wird. Und es bahnt sich eine kriegerische Auswegslosigkeit an. Und in dieser Situation tritt Jesaja zusammen mit seinem Sohn Shearja Schub auf die Bühne und er hat eine Botschaft für diesen Götzendiener Ahas und für das Königreich Juda. Und wir fahren fort in Jesaja zu lesen, Jesaja 7, die Verse 4 bis 9. Und sage ihm, hüte dich und halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen beiden Stummeln, diesen qualmenden Holzstücken, nämlich vor der Zornglut Rezins und Arams und des Sohnes Remalias. Weil Aram Böses gegen dich beschlossen hat, ebenso wie Ephraim und der Sohn des Remalia, indem sie sagen, lasst uns gegen Juda hinaufziehen und ihm Grauen einjagen und es für uns erobern und dort den Sohn des Tabeal zum König machen. So spricht der Herr, es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. Denn das Haupt von Aram ist Damaskus und das Haupt von Damaskus ist Rezin und noch 65 Jahre dann ist Ephraim zerschlagen, dann ist es kein Volk mehr. Und das Haupt von Ephraim ist Samaria und das Haupt von Samaria ist der Sohn Remalia. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Ja, was ist Jesajas Botschaft an diesen götzendienerischen König? Ja, man hätte angesichts der Gottlosigkeit dieses Königs erwartet, dass jetzt eine Gerichtsbotschaft folgt. Aber nein, Jesajas Botschaft ist eine andere. Die Botschaft Jesajas ist Jesaja. Jesaja bedeutet nämlich, der Herr ist Rettung. Ja, die Botschaft ist sein Name selbst, Jesaja. Wir haben im Vers 4 gelesen, hüte dich und halte dich ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht. Ja, hab keine Angst. Windstille folgt. Die Bäume müssen nicht mehr beben. Die Bäume können wieder gerade stehen. Ja, das, was diese beiden Stummeln, so wird es uns hier beschrieben, diese qualmenden Holzstücke da ausgeheckt haben, Ahas, das wird gar nicht zustande kommen. So wie Gott die Tore für die Feinde Judas geöffnet hat, so wird er sie auch wieder schließen. Ahas, das, was du fürchtest, das Königreich, das Nordreich Ephraim, ist in 65 Jahren Geschichte. Und er hat noch eine Botschaft für ihn und das ist sein Sohn, Shearja Schub. Das bedeutet, ein Überrest wird umkehren. Ahas, Jesaja, der Herr bringt Rettung. Ahas, Shearja Schub. Gott verheißt Umkehr. Ein Überrest wird umkehren. Ja, mit anderen Worten, Ahas, Gott bietet dir Rettung an. Er bietet dir rettende Umkehr an. Ja, du bist nicht restlos ausgeliefert, denn du kannst Teil dieses Überrestes werden. Doch die Heilsbotschaft Jesaja, Shearja Schub, ist an eine Bedingung geknüpft. Vers 9. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Ahas, glaubst du dieser rettenden Botschaft? Bist du zur rettenden Umkehr bereit? Genau das fragt ihn eigentlich Jesaja mit dieser Botschaft. Ja, was für eine Gnade für diesen sündigen Despoten, der den Götzendienst in Juda auf die Spitze getrieben hat und dabei nicht einmal vor seinen eigenen Kindern Halt machte und sie dem Feuer preisgab. Doch damit nicht genug. Wir lesen weiter Jesaja 7, 10 bis 11. Und der Herr fuhr fort zu Ahas zu reden und sprach, ja fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinen Gott. In der Tiefe fordere es oder oben in der Höhe. Gott kennt Ahas ungläubiges Herz. Und er ist bereit, ihm eine Glaubenshilfe zu gewähren. Jetzt ist die Frage, wie ist die Reaktion dieses Königs? Vers 12. Ahas aber sagte, ich will nicht fordern. Ich will den Herrn doch nicht auf die Probe stellen. Diese Antwort ist an Frömmigkeit, ja an Ironie kaum zu überbieten. Ja, er, der mit seinen zum Himmel schreienden Götzendienst Gott auf die Probe gestellt hat, Gottes Gnade auf die Probe gestellt hat, redet hier davon, Gott nicht auf die Probe stellen zu wollen. Mit frommen Floskeln eine Ausrede schaffen, anstatt ehrlich zu sein, ich will Gott nicht. Kennen wir das vielleicht von uns manchmal selbst? Verbirgt sich vielleicht womöglich hinter so manchem, ich kann nicht glauben, kein ehrlicher Zweifel, sondern vielmehr ein, ich will nicht glauben. Ich bin zu unbegabt für diesen Dienst. Kennt ihr diese Aussage? Wisst ihr, in der Bibel haben schon ganz andere solche Aussagen getätigt. Ich erinnere an Mose, ich kann nicht reden. Ja, wer hat die Stimme geschaffen? Verbirgt sich vielleicht manchmal dahinter, ich will diesen Dienst gar nicht? Oder vielleicht sagen wir, ich bin zu müde, zum Bibellesen brauche ich meine volle Konzentration, aber dann reicht die Konzentration noch eine Stunde im Internet zum Beispiel zu surfen. Prüfen wir uns selbst. Sind wir ehrlich vor Gott oder meinen wir manchmal Gott, uns selber Menschen mit frommen Floskeln betrügen zu können? Jesajas Reaktion auf die gespielte Frömmigkeit dieses Königs ist recht deutlich. Vers 13, da sprach er, hört doch, Haus Davids, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet. Ja, Jesaja wendet sich hier nicht nur an den König, sondern an das gesamte Volk und er sagt, ihr ermüdet Gott. Was für eine dramatische Aussage. Ja, dieser Gott, der unermüdlich für sein Volk geeifert hat, wird um der Heuchelei, um der Untreue des Volkes willen müde. Und ich denke, müde ist hier das richtige Stichwort. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Empfindet ihr nicht auch manchmal das Alte Testament beim Lesen ermüdend? Die Geschichte des Volkes Israels manchmal als immer wieder gleich. Ja, mir kommt das manchmal vor wie so eine steckengebliebene Kassette, die sich permanent wiederholt. Und die Geschichte scheint sich permanent zu wiederholen. Ja, Gott eifert für sein Volk. Er schließt einen Bund mit ihnen. Er steht ihnen zur Seite. Und das macht das Volk, das macht Gottes Eifer zur Eifersucht. Ja, es bricht den Bund, es wechselt die Seiten und es wird zügellos. Und auf diese Zügellosigkeit muss Gott die Zügel enger ziehen. Es folgt Zucht, aber es folgt auch Gnade. Er hält, was er verheißen. Und nach scheinbarer Umkehr des Volkes beginnt sich das Rad wieder von vorn zu drehen. Das Volk wird wieder untreu und es folgt wieder Gottes Treue. Im Propheten Hosea und Hesekiel wird dieses Bild auf erschreckende Weise durch Gott selber beschrieben und veranschaulicht. Ja, da vergleicht Gott das Volk mit einer Prostituierten und sagt, dieses Volk prostituiert sich. Ja, es ist wie eine Prostituierte, die wiederholt untreu wird ihrem Mann und dabei keine Mittel scheut. Ja, sie treibt es so weit auf die Spitze, dass sie ihren Freiern bereit ist, unmissverständlicherweise Geld zu geben, anstatt für ihre Dienste zu verlangen. Und immer dann, wenn die Freier sie missbraucht, im Dreck liegen lassen, hungrig, geschlagen, dann kommt der Ehemann, dann kommt Gott und trägt sie wieder nach Hause. So ist Gott. Und umso erstaunlicher ist auch hier einmal mehr Gottes Reaktion auf die Antwort des Königs. Denn was drückt der König mit seiner scheinbaren Frömmigkeit aus? Er sagt, Zeichen hin oder her, ich brauche dich nicht, Gott. Ich will dich nicht. Wir ohne Gott. Und Gottes Antwort wird sein, wir werden es gleich im nächsten Vers sehen, Immanuel, Gott mit uns. Vers 14, Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Ja, auf das Wir ohne Gott folgt Gott mit uns. Auf der einen Seite die Untreue des Volkes und auf der anderen Seite die Treue Gottes. Ihr seid untreu, ihr wollt ohne mich, ich bin treu, ich möchte weiterhin mit euch. Das ist das, was Gott hier sagt. Mit der Ankündigung des Immanuels, des Messias, bestätigt Gott einmal mehr, was er David versprochen hat. Wir wissen, Ahas gehört zu dieser Dynastie Davids, auch wenn er nicht in den Fußstapfen Davids folgt. In 2. Samuel 7, Vers 16 heißt es, hier verspricht Gott David, aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Und diese Erfüllung findet in Immanuel statt. Aber was zeigt Gott Ahas mit diesem Zeichen Immanuel? Ahas, du fürchtest diese beiden Könige da aus dem Norden und hast Angst, dass du durch sie untergehen wirst. Aber diese beiden Könige, die werden schon bald Geschichte sein. Die sind schon bald untergegangen. Aber das Haus Davids, zu dem du gehörst, das wird ewig weiter bestehen. Ja, es wird weiterhin Söhne Davids geben. Und es wird einst diesen einen Sohn Davids geben, bei dem es wieder heißen wird, Gott mit uns, Immanuel, der Messias. Ja, du sagst, wir ohne Gott, wir brauchen Gott nicht. Es wird wieder den Moment geben, wo es heißt, Gott mit uns. Vers 9, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Ja, Ahas hat unmissverständlich deutlich gemacht, dass er nicht glauben will. Ja, es ist nicht das Nicht-Glauben-Können, sondern das Nicht-Glauben-Wollen. Er lehnt das Zeichen ab. Er möchte das Zeichen gar nicht. Und Ahas steht hier exemplarisch für Menschen, die Gott ablehnen. Und dabei ist es nicht der Mangel an Gottes Offenbarung, an Zeichen, an Menschen, an der Schöpfung, sondern der mangelnde Wille an Gottes Gemeinschaft. Der mangelnde Wille, sich eingestehen zu müssen, ich kann nicht ohne Gott, ich brauche Gott. Ich denke an einen Schulkameraden, Max war sein Name, der mit ganz, ganz vielen Fragen zu mir kam. Es ging um den Glauben. Er glaubte natürlich nicht daran, war hoch atheistisch. Und er brachte viele Fragen und ich durfte mit Gottes Hilfe ihm nach und nach diese Fragen beantworten. Aber auf eine Frage, die beantwortet worden war, folgte die nächste Frage. Und irgendwann mal wurde es mir zu bunt. Und dann habe ich ihm gesagt, du Max, stell dir vor, ich könnte dir alle diese Fragen beantworten. Ich könnte dir Gott beweisen, ich könnte ihn dir heute zeigen. Wärst du bereit, ihm dein Leben zu geben? Dann sagt er, nee. Habe ich gesagt, ja, dann ist es Zeitvertreib, was wir hier machen. Denn es ändert sowieso nichts für dich. Egal wie viele Zeichen, egal wie viele Antworten, du willst es gar nicht. Wir nehmen gerade im Hauskreis in Rudertingen das Matthäus-Evangelium durch. Und wir haben gesehen, die Pharisäer, die haben viele Zeichen gesehen. Es war nicht die Menge der Zeichen, die gefehlt hat. Die Zeichen waren zahlreich. Ja, sie waren unmissverständlich messianisch. Die Prophetie war erfüllt. Und trotzdem lehnen sie den Sohn Gottes ab. Der Mensch will nicht. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Weil Ahas nicht glauben will, bleibt für ihn nur noch eine Botschaft, nämlich die dann bleibt ihr nicht Botschaft. Diese, dann bleibt ihr nicht Botschaft, heißt nicht mehr Jesaja, der Herr rettet, heißt nicht mehr Sheaja Schub, ein Überrest wird umkehren, heißt nicht mehr Immanuel, Gott mit uns, sondern die rettende Botschaft, die haben sie verworfen. Darum bleibt für Ahas Generation und für ihn selber nur noch eine Botschaft, nämlich Maher Shalal Kashbas. Ihr seht, ich habe sehr viel Hebräisch gelernt. Jesaja 8, Vers 3 bis 8. Und ich nahte mich der Prophetin, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach der Herr zu mir, nenne ihn Maher Shalal Kashbas. Bald kommt Plünderung, rasch Raub. Denn ehe der Junge zu rufen versteht, mein Vater und meine Mutter, wird man den Reichtum von Damaskus und die Beute von Samaria vor den König von Assyrien hertragen. Und der Herr fuhr fort, weiter zu mir zu reden, weil dieses Volk das Wasser von Siloa verworfen und das still dahin fließt. Und Freude hat an Rezin, dem Sohn des Remalia. Darum siehe, lässt der Herr das mächtige und große Wasser des Stromes über sie heraufsteigen, den König von Assyrien und all seine Herrlichkeit. Er wird heraufsteigen, über all seine Betten und über all seine Ufer gehen. Und er wird über Juda dahinfahren, alles überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen. Immanuel. Und Jesaja 7, Vers 17. Der Herr wird über dich und über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit dem Tag, an dem Ephraim sich von Juda getrennt hat, den König von Assyrien. Maher Shalal Kashbas, bald kommt Plünderung, rasch Raub. Ja, das Richtige abzulehnen bedeutet Gericht. Abgelehnte Hilfe mündet in Hilflosigkeit. Fehlende Umkehr bedeutet, der Gnade den Rücken zuzukehren. Plünderung und Raub kündigen sich an und sie kommen bald, sie kommen rasch. Und entsprechend dieser Ankündigung sind die restlichen Verse des Kapitels 7 und auch die Verse des 8. Kapitels im Grunde nichts anderes als eine Beschreibung dieses Gerichtes, das da kommt. Wir haben gelesen, Vers 7, darum siehe, lässt der Herr das mächtige und große Wasser des Stromes über sie heraufsteigen. Ihr hier in Passau dürftet Ahnung haben, was es heißt, eine Flut zu erwarten. Die Vorzeichen stehen auf Flut. Aber das Gericht droht nicht nur dem Brudervolk im Norden, zunächst natürlich dem Brudervolk im Norden. Wir haben gelesen in Vers 4, man wird den Reichtum von Damaskus, also Aram, und die Beute von Samaria, dem Nordreich, vor dem König von Assyrien hertragen. Doch auch Juda bekommt durch die schwere Hand Assyriens sein Fett weg. Vers 8 haben wir gelesen, und es wird über Juda dahinfahren, alles überschwemmen und überfluten. Bis an den Hals wird es reichen. Ja, noch bevor Juda durch den König von Babylon aus dem Land vertrieben wird, wird schon durch den König von Assyrien ihnen das Wasser bis zum Hals stehen. Ja, auf die Ironie des Königs Ahas, ich will nicht fordern, ich will doch den Herrn nicht auf die Probe stellen, folgt Gottes Ironie. Der vermeintliche Retter aus Assyrien wird sich nämlich als Verräter für Juda und Ahas entpuppen. Nachdem er nämlich Gottes Hilfe abgelehnt hat, hofft er nämlich auf menschliche Unterstützung durch genau diesen König, durch den König von Assyrien. In 2. Könige 16, Vers 7 heißt es nämlich, da sandte Ahas Boten an Tiglat-Pileser, den König von Assyrien, und ließ ihm sagen, dein Knecht und dein Sohn bin ich. Komm herauf, rette mich aus der Hand des Königs von Aram und aus der Hand des Königs von Israel, die sich gegen mich erhoben haben. Ja, Gottes Rettung wollte er nicht. Jetzt ruft er den König von Assyrien. Und was ist er bereit dafür zu tun? Er ist bereit, seine Seele zu verkaufen. Dein Knecht, dein Sohn bin ich. Und genauso lesen wir das auch in Könige und in Chronik. Er verkauft das Silber und das Gold. Er verkauft es nicht, sondern er gibt es dem König von Assyrien. Er räumt die Schatzkammer des Tempels und auch die Schatzkammer des Königshauses leer. Er lässt den Altar des Herrn durch einen Götzenaltar nach dem Beispiel Damaskus ersetzen. In 2. Könige 18 lesen wir darüber hinaus. Und die überdachte Sabbathalle, die man am Haus gebaut hatte, und den äußeren Eingang des Königs veränderte er am Haus des Herrn wegen des Königs von Assyrien. Ja, er wird zum Sklaven, zum Vasallen Assyriens. Römer 6, Vers 16, wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knecht seid ihr und dem gehorcht ihr? Entweder als Knecht der Sünde zum Tode oder als Knecht des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Wenn ein Mensch Gott verwirft, wird er zum Sklaven der Sünde. Ohne Gott bedeutet mit dem Teufel. Ohne Gott bedeutet mit dem Teufel. Doch A scheint zunächst erstmal Glück zu haben, denn der Coup scheint sich als gelungen zu erweisen. In 2. Könige 16, Vers 9 lesen wir nämlich, da hörte der König von Assur auf ihn. Er hört auf ihn. Und der König von Assur zog hinauf gegen Damaskus und nahm es ein und führte seine Einwohner gefangen fort nach Kir. Rezin aber tötete er. Ja, der Feind aus Damaskus wird aus dem Weg geräumt. Das Ganze scheint funktioniert zu haben. Menschliche Weisheit. Doch wir haben gelesen, der Freund wird sich letztlich als Feind erweisen. Jesaja 8, Vers 8. Und er, der König von Assyrien, wird über Juda, nicht nur über das Nordreich und über Damaskus, sondern er wird über Juda dahin fahren und alles überschwemmen und überfluten. Bis an den Hals wird es reichen. Dasselbe bestätigt uns auch Chronik, 2. Chronik 28, 21 bis 23. Obwohl Ahas nämlich das Haus des Herrn und das Haus des Königs und die Häuser der Obersten beraubt und alles, was er geraubt hatte, dem König von Assyrien gegeben hatte, wurde ihm keine Hilfe zuteil. Und in der Zeit seiner Bedrängnis, da handelte er noch treuloser gegen den Herrn, der König Ahas. Und er opferte den König von Damaskus, die ihn geschlagen hatte, und sagte, ja, die Götter der Könige von Aram, die helfen ihnen, denen will ich opfern, dann werden sie auch mir helfen. Sie aber dienten ihm und ganz Israel zum Sturz. Ja, die weiteren historischen Schriften in Könige und Chronik machen es sehr deutlich. Nicht nur das Nordreich wird wie angekündigt aus dem Land vertrieben durch den König von Assyrien, sondern auch Juda, spätestens unter dem Sohn Ahas, Hiskia, wird massiv bedrängt durch Assyrien. Und dabei zeigt Ahas eine ganz typische menschliche Reaktion. Erst Gott ablehnen, die Gnade von sich weisen, nach menschlicher Weisheit suchen, dabei scheitern. Und was folgt? Chronik 28, Vers 22, was haben wir gelesen? Und in der Zeit seiner Bedrängnis, da handelte er noch treuloser gegen den Herrn, er, der König Ahas. Und einen ähnlichen Vers lesen wir in Jesaja 8, wo es um die Gerichtsbotschaft geht, Vers 21. Man wird darin umherziehen, bedrückt und hungrig, wir sind inmitten der Gerichtsbotschaft, und es wird geschehen, wenn man Hunger leidet, dann wird man von Wut übermannt werden und seinen König und Gott verfluchen. Wir stellen fest, sowohl die Gnade als auch die Zucht bedingen dieselbe Konsequenz hier. Gott wird verflucht. Gott wird abgelehnt. Ja, Menschen verleugnen Gott. Sie sagen, wir brauchen dich nicht. Doch wenn die Hütte brennt, dann heißt es plötzlich, Gott, wie konntest du nur? Ja, wo warst du, Gott? Plötzlich braucht man einen Schuldigen. Doch anstatt umzukehren, wird Gott verflucht. Ja, sobald alles gut läuft, schlägt man sich auf die eigene Schulter, Wenn es aus dem Ruder läuft, ist Gott gerade noch gut genug, den Schuldigen zu spielen. So sind wir Menschen. So ist das menschliche Rechtsverständnis. Interessant ist, dass inmitten dieser Gerichtsbotschaft es plötzlich einen Wechsel stattfindet, nämlich Gott wendet sich persönlich an Jesaja. Wir lesen Jesaja 8, die Verse 11 bis 13. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, als seine Hand mich packte und er mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Ja, Gott warnt Jesaja, geh nicht auf diesen Weg. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, Vers 12, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht, er sei euer Schrecken. Ja, auch wenn ein Volk, auch wenn eine Generation Gott ablehnt, sehen wir, dass der Einzelne immer noch die Möglichkeit hat, umzukehren. Shea Yashub, ein Überrest, wird umkehren. Und es ist so schön zu sehen, wie Jesaja reagiert, Jesaja 8, Vers 17. Und ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht vor dem Haus Jakob verbirgt. Ich will auf ihn hoffen. Jesajas Antwort lautet, Shea Yashub, ich gehöre zu diesem Überrest. Ich gehöre dazu. Wir haben gelesen, Vers 12, das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und davor nicht erschrecken. Und Vers 13, den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen, er sei eure Furcht. Interessant, vor Aram und Israel, da bebte das Herz, haben wir gelesen. Aber vor Gott bleibt es kalt und furchtlos. Und es sagt etwas wieder über uns Menschen aus. Menschen fürchten den Tod, aber über den Geber von Leben und Tod macht man sich lustig. Menschen fürchten den Krieg, aber der Friedensstifter, der wird abgelehnt. Menschen fürchten Naturkatastrophen, aber den Schöpfer von Himmel und Erde, den leugnen sie. Menschen suchen Rettung, aber den Retter verwerfen sie. Ja, sie suchen Heilung, aber den Heiland verfluchen sie. Menschen sind ratlos, aber den wunderbaren Ratgeber, den meiden sie. Was fürchten wir? Fürchten wir Menschen oder fürchten wir Gott? Fürchten wir den Sünder oder fürchten wir die Sünde? Fürchten wir die irdische Inflation, den Wertverfall, oder fürchten wir die geistliche Inflation, den Werteverfall? Sind wir besorgt um unser Ansehen, unser Ruf? Ja, wie ist es bestellt um Gottes Ansehen, um Gottes Ruf? Zurück zu Jesaja 8, Vers 8. Interessant ist, dass inmitten dieser Gerichtsbotschaft plötzlich ein Szenenwechsel stattfindet. Vers 8, und er wird über Juda dahinfahren, alles überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen. Immanuel. Plötzlich taucht er wieder auf, dieser Name, dieser schöne Immanuel. Inmitten dieser Gerichtsbotschaft wieder dieser Ruf zur Umkehr, wieder dieser Verweis auf Gottes Verheißung. Und sobald Immanuel die Bühne betritt, steht das Bühnenbild Kopf, gerade noch Krieg, Gericht und Bedrängnis und plötzlich, in den nächsten Versen heißt es, tobt ihr Völker und erschreckt und horcht auf all ihr fernen Bewohner der Erde, gürtet euch und erschreckt, plant einen Plan, er geht in die Brüche, beschließt einen Beschluss, er wird nicht zustande kommen, denn Gott ist mit uns. Gerade noch wir ohne Gott und plötzlich Immanuel, Gott mit uns. Und Gott ist seiner Verheißung treu geblieben. Auch wenn dieses Volk Israel Gott immer wieder abgelehnt hat, immer wieder untreu geworden ist, ja, wie eine Prostituierte, wie Gott es selbst im Alten Testament beschreibt, Gott ist treu geblieben. Fragt euch mal, welches Volk existiert seit über 2000 Jahren? Es ist das Volk Israel. Nicht die Römer, nicht die Etrusker, nicht noch irgendwelche anderen Völker, Maya oder was auch immer. Aber welches Volk steht bis heute mit einem eigenen Staat wieder da? Es ist Israel. Ja, Gott hat die Verheißung erfüllt und es gab viele Widerstände. Wir Deutschen sind da ganz vorne mit dabei, der Holocaust, aber auch danach der Sechstagekrieg, der Unabhängigkeitskrieg, wo eine riesige arabische Allianz gesagt hat, wir bomben alles dem Erdboden gleich, kein Jude soll übrig bleiben. Aber Gott hat sein Wort gehalten. Gott ist seiner Verheißung treu geblieben. Und das, obwohl dieses Volk auch viel Schlimmes getan hat. Geht mal nach Tel Aviv, die Hauptstadt der Homosexuellen und ganz viel Drogendelikte und so weiter. Eine furchtbare Stadt, Partystadt. Aber Gott ist treu geblieben. Noch deutlicher wird dieser Szenenwechsel zum Abschluss des 8. Kapitels und zu Beginn des 9. Kapitels. Sind wir im Vers 22, Kapitel 8, noch mitten im Gericht und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis, denn sie sind im Dunkeln der Angst und gehen irre im Finstern. Was für ein schreckliches Bühnenbild. Trübsal steht hier, Finsternis, Dunkel der Angst, irre gehen im Finstern. Ja, wir befinden uns inhaltlich noch mitten in der Gerichtsbotschaft. Doch es findet wieder ein Bühnenwechsel statt. Die Bühne wird hell erleuchtet. Es folgt kein Schauspiel, sondern es folgt wieder der lebendige Beweis für Gottes Treue. Wer betritt nämlich die Bühne? Immanuel. Und ich möchte zum Abschluss diese Verse lesen, weil sie so schön sind. Kapitel 8, Vers 23 und weiter Kapitel 9, 1 bis 6. Doch bleibt nicht im Dunkeln das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulun und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihren Schultern und den Stecken ihres Treibers hast du zerbrochen, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durchs Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt, weg mit dem Gericht. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seinen Schultern. Und er heißt wunderbarer Ratgeber, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Was für schöne Namen. Und dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Was für eine wunderbare Botschaft für dich, für mich, für uns. Die Botschaft lautet: Immanuel, Gott möchte mit uns sein, mit dir und mit mir. Der ins Dunkel leuchtet, der große Freude bringt, der Jubel bringt, haben wir gelesen, der die Jochstange zerbricht, diese Last, der wunderbare Ratgeber, der Ewigvater, der Gottheld, der Friedefürst, der in Frieden und Gerechtigkeit regieren wird, kein menschliches Rechtsverständnis, sondern ein göttliches Rechtsverständnis. Er will mit dir und mir sein. Was für eine wunderbare Botschaft. Und dieselbe Botschaft gilt heute noch. Jesaja, der Herr ist Rettung. Shea Yashub, Ein Überrest kann umkehren. Immanuel, Gott mit uns. Glaubst du das? Auch heute ist es nur eine kleine Menge, die umkehrt. Wir schauen unsere heutige Welt. Es ist ein kleiner Überrest, der wirklich an Gott glaubt. Die meisten sagen, wir schaffen es ohne Gott. Wir brauchen Gott nicht. Aber die Alternative ist Maher Shalal Kashbas. Ohne Gott bedeutet mit dem Teufel. Du bist dann ein Diener der Sünde, ein Knecht, ein Sklave, ein Vasalle der Sünde. Aber auch für die, die diesem Überrest schon angehören, heißt es täglich neu, für uns heißt es täglich neu, Immanuel, Gott mit uns. Er möchte mit uns sein. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. In jedem Moment, zu jeder Zeit, egal wie es dir geht, ob gut oder schlecht. Ja, er möchte nicht nur Teil deines Lebens sein. Das möchte er nicht. Er möchte dein ganzes Leben sein. Und auch wenn du heute vielleicht gefallen bist, vielleicht bist du letzte Woche untreu geworden, dann darfst du wissen, Gott ist treu. Er hält, was er verspricht. Er trägt dich wieder nach Hause. Er hebt dich auf. Und wenn wir Angst haben vor Menschen, vielleicht vor uns selbst manchmal, vor Ereignisse, wenn uns irgendwelche Dinge in Furcht versetzen, wenn unser Kopf vor Fragen und Zweifeln raucht, so heißt es einmal mehr, Immanuel, Gott mit uns. Komm zu ihm. Bei ihm brauchst du keine fromme Fassade, keine frommen Sprüche, ihm brauchst du nichts fromm erklären, vor ihm darfst du ehrlich sein. Immanuel, Gott ist mit uns. Amen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. In was für eine trostlose Zeit musste Jesaja diese Botschaft bringen? Das Volk hat dich verworfen. Zeichen wollten sie nicht mehr. Sie haben gesagt, wir ohne Gott. Und du wolltest ihnen diese Botschaft bringen. Ich möchte mit euch sein. Ich bin treu, ich möchte weiterhin mit euch sein. Herr Vater, wie häufig verwerfen wir dich? Wie häufig möchtest du Gemeinschaft mit uns haben? Möchtest uns von deiner Herrlichkeit zeigen? Möchtest uns in den Genuss bringen deiner Gemeinschaft? Und wir sagen, jetzt nicht. Ich kann nicht, ich habe keine Zeit. Aber für wie viele Dinge finden wir Zeit? Und wir verpassen was. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du treu warst mit Israel und dass diese Botschaft für eine andere Generation war. Ja, sie ist heute für uns. Und wir dürfen erkennen, dass bei dir alles ist. Es wird nicht immer einfach. Es ist nicht immer der einfachste Weg und der schönste Weg, aber es ist der beste Weg. In dir dürfen wir alles haben. Auch wenn wir alles andere verlieren, in dir haben wir alles. Immanuel, Maranatha, komm bald. Amen.